Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und dazu herzlich willkommen. Ich bin Leonard Ameln. Kannst du Deutsch, kannst du arbeiten. Konkret, erst musst du Deutsch können, dann darfst du arbeiten. Nach diesem Prinzip kamen Zugewanderte bisher in den Arbeitsmarkt. Bisher.
Der Jobturbo ist aber jetzt ein anderer Ansatz, dass wir die Arbeit mit der Sprachvermittlung verbinden. Dass also jemand zum Beispiel morgens arbeiten geht und nachmittags Sprache lernt.
So Frank Schmidt von der Arbeitsagentur Koblenz. Ein bisschen rückt man mittlerweile also vom Primat des Deutschlernens ab. Wie Zugewanderte schneller einen Arbeitsplatz finden, dazu heute unser Schwerpunkt in Campus und Karriere. Investitionen in die Bildung sind Investitionen in die Zukunft. Dieser Satz darf in keiner Sonntagsrede fehlen. Die Frage ist aber, mit wie viel Leben er dann zum Beispiel bei den aktuellen Haushaltsverhandlungen auch gefüllt wird. Bildung ist wichtig für die Zukunft, da können die meisten wohl mitgehen. Voraussetzung dafür ist aber auch, dass die Bildung zukunftsfest aufgestellt ist. Zukunftsfest, das heißt eben auch digital. Und da hinken viele Schulen noch dem Stand der Möglichkeiten hinterher. Um dem abzuhelfen, dafür gab es ja den Digitalpakt Schule, Gelder für die Digitalisierung, wo die Länder derzeit auf eine Anschlussfinanzierung vom Bund warten und dementsprechend aufmerksam den Etat des Bundesbildungsministeriums gestern erwarteten. Der wurde vorgestellt und Claudia van Laak hat sich diesen Etat mal näher für uns angeschaut. Mit wie viel Geld können die Länder denn für die Fortsetzung, für den Digitalpakt 2.0 rechnen? Was sagt der Finanzminister?
Na, das weiß man immer noch nicht so richtig. Also, wenn man sich den Haushalt anschaut des Ministeriums für Bildung und Forschung, ist da zunächst zu lesen 22,3 Milliarden Euro insgesamt. Und dann sind einzeln aufgeführt das Startchancenprogramm, das BAföG, die Deutsche Agentur für Transfer und Innovation, der Pakt für Forschung und Innovation. Also da steht kein Wort drin zum Digitalpakt 2. Und natürlich wurde dann Bundesfinanzminister Christian Lindner gestern genau danach gefragt. Und er hat dann gesagt,
das zuständige BMBF wird mit den Ländern sprechen über eine Fortsetzung des Digitalpaktes. Mittel stehen noch dazu zur Verfügung und über eine dann weitere Anschlussfinanzierung ist eben gemeinsam mit den Ländern zu sprechen. Sie wissen, dass das Bundeskabinett schon zum Haushalt 24 beschlossen hat, dass wir Bund-Länder-Programme zukünftig nur noch 50-50 ausfinanzieren wollen und darüber wird mit den Ländern zu sprechen sein.
Also da muss man ganz genau hinhören. Lindner hat gesagt, Mittel stehen dazu noch zur Verfügung. Und damit meint der Bundesfinanzminister 1,6 Milliarden Euro, die stehen im Haushalt 2025 für Investitionen in die digitale Infrastruktur der Schulen. Aber, jetzt kommt das große Aber, diese Summe ist längst verplant. Die gehört eigentlich zum alten Digitalpakt, also zu dem, der ausgelaufen ist. Diese 1,6 Milliarden sind noch nicht ausgegeben, aber sie sind längst verplant.
Über die Anschlussfinanzierung wird noch zu sprechen sein, haben wir gerade gehört. Aber im kommenden Jahr ist dafür kein Geld vorgesehen. Also wird der Digitalpakt wohl nicht kommen. Haben sich die Bundesländer dazu schon geäußert?
Also es haben sich zwei CDU-Bildungsminister dazu geäußert. Karin Prien aus Schleswig-Holstein, Christian Piewarz aus Sachsen. Beide sind enttäuscht bis entsetzt. Sie sprechen von einem Wortbruch. Hatte der Bund doch immer gesagt, man wolle unbedingt den neuen Digitalpakt. Er sei dringend nötig. Und der Dresdner CDU-Bildungsminister spricht sogar von einem dreisten Vertrauensbruch. So etwas habe er in seiner langjährigen Erfahrung als Politiker noch nicht erlebt.
Und da ist dann wirklich die Frage erlaubt, war es denn wirklich ernsthaft gewollt, einen Digitalpakt 2 aufzusetzen? Sind diese ganzen Bekundungen, die wir erlebt haben, tatsächlich etwas wert gewesen? Oder haben wir uns hier als Länder die ganze Zeit an der Nase herumführen lassen?
Denn die Länder, die sind ja schon lange in Verhandlungen über eine Fortsetzung dieses Digitalpakts. Und bislang hatte es immer geheißen, wir können keine Summen nennen, wir müssen den Haushaltsentwurf abwarten.
Harsche Worte. Wie ist es denn mit der Kultusministerkonferenz? Der war die Umsetzung, die Anschlussfinanzierung an den Digitalpakt ja immer ein großes Anliegen. Hat die schon sich geäußert?
Also sie hat sich tatsächlich offiziell nicht geäußert. Den Vorsitz hat ja momentan das Saarland, Christine Streichert-Clivaux. Also gut möglich, dass sie nichts sagt, weil sie eben Sozialdemokratin ist, weil sie da der Ampel nicht in den Rücken fallen will. Ich habe allerdings auch mit einem weiteren Sozialdemokraten gesprochen, mit dem Bundestagsabgeordneten Oliver Kaczmarek, Sprecher für Bildung und Forschung. Er ist auch zurückhaltend. Er will den Koalitionspartner FDP wohl nicht brüskieren. Sagt aber, das BMBF solle die Fragen schnell beantworten. Woher solle das Geld kommen für den neuen Digitalpakt? Und der CDU-Bundestagsabgeordnete und Bildungspolitiker Thomas Jarzombek, der formuliert es ziemlich scharf und er sagt es so.
Es ist ein ziemlich unwürdiges Geschachere jetzt schon seit vielen, vielen Monaten. Also die Ministerin taktiert und das ist nicht gut.
Also die oppositionelle CDU greift da Bettina Stark-Watzinger direkt an.
Wenn jetzt die Digitalisierung der Schulen nur noch auf Sparflamme laufen wird, was heißt das denn dann für die Schulen ganz konkret, für die Schülerinnen und Lehrer?
Also erst einmal heißt es was für die Länder, denn wenn es kein neues Bund-Länder-Programm geben wird, dann sind die Länder auf sich allein gestellt und das bedeutet natürlich, dass finanzkräftige Länder, ich nenne mal Bayern, Baden-Württemberg, die können weiterhin massiv investieren in die Digitalisierung ihrer Schulen, in die Fortbildung ihrer Lehrkräfte. Ärmere Länder wie zum Beispiel Bremen oder ja, Bayern auf jeden Fall, aber ärmere Länder wie zum Beispiel Bremen, die können das nicht und damit geht die Schere natürlich stärker auseinander als bislang schon.
Claudia van Laak mit Reaktionen und Einordnungen zum offenbar geplatzten Digitalpakt 2.0. Danke dafür. Auch an anderer Stelle im Bildungsetat, da wurde der Rotstift angesetzt, zum Beispiel bei der Förderung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, der AAD. Der bekommt 6% weniger statt, wie im Koalitionsvertrag versprochen, jährlich 3% mehr. Dazu sagte DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee dem Deutschlandfunk:
Das schmerzt uns. Dann werden wir sehen, dass wir neue Stipendien in geringerer Zahl nur vergeben können, dass wir auch einzelne Hochschulkooperationsprojekte nicht so weiterführen können. Es dürfte erwartungsgemäß auch die Betreuungsmittel für internationale Studierende an deutschen Hochschulen treffen. Das sind so einige der Stränge, wo wir dann überlegen müssten, wie gehen wir mit einer 13 Millionen Euro Kürzung von einem Jahr aufs nächste um.
Joybrato Mukherjee vom DAAD. Ja, Rezessionen und Schuldenbremse, wir haben es gerade schon gehört, es gibt gerade wenig zu verteilen. Auch das Innenministerium spart bei Integrationskursen beispielsweise. 500 Millionen stehen dafür im Etat, das sind 300 Millionen weniger als zuletzt. Ein völlig falsches Signal sei das, sagte gestern der Vorsitzende der Integrationsministerkonferenz Andreas Philippi, SPD. Dabei ist aber noch längst nicht klar, ob es bei dieser Planung bleibt. 500 Millionen, das sei nur ein Sockelbetrag. Das wurde aus dem zuständigen Ministerium beschwichtigt. Angeblich soll, wie schon bisher auch, nach Bedarf aufgestockt werden. Und außerdem erhofft man sich dann auch noch Gelder von der EU. Was aber, wenn dafür am Ende tatsächlich weniger Geld zur Verfügung steht, was bedeutet das dann für die Zugewanderten? Das habe ich Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung gefragt, das der Arbeitsagentur unterstellt ist.
Ja, das wäre natürlich nicht günstig für die Integration. Also wir sehen in unseren gesamten Analysen, dass Sprachkurse, deutsche Sprachkenntnisse sehr hohe Erträge im Arbeitsmarkt haben. Das Instrument ist auch ein relativ billiges. Also die Mittel für die Integrationskurse sind relativ günstig im Vergleich zu dem, was sie bringen an zusätzlicher Beschäftigung, an geringerem Leistungsbezug. Wir haben bei den übrigen Geflüchteten, also nicht bei den Ukrainern, beobachtet, dass nach 4 Jahren erst die Hälfte im Integrationskurs war. Woran? Das war zu spät. Ja, man hat für manche Gruppen ausgeschlossen während der Asylverfahren. Man ist mit dem Angebot nicht nachgekommen. Und es wurden ja auch erst 2015 die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass Asylwerber und Werberinnen überhaupt in Integrationskurse gehen dürfen. Und das hat den gesamten Integrationsprozess verzögert. Bei den Ukrainerinnen und Ukrainern waren wir jetzt schneller. Und wenn man jetzt die Mittel runter runtergeht, dann wird es weniger Angebote geben. Es wird länger dauern, bis die Menschen Integrationskurse gehen. Sie werden länger rumhängen und werden später in den Arbeitsmarkt gehen. Und das wird per Saldo hohe fiskalische Kosten aufwerfen.
Und wie könnte man diese Zugezogenen denn schneller in Arbeit bringen? Könnte man denen zum Beispiel ermöglichen, gegebenenfalls auch ohne Sprachkenntnisse gleich arbeiten zu gehen? Wäre das sinnvoll?
Nein, das wäre wahrscheinlich nicht sinnvoll. Also wir setzen in Deutschland so ein bisschen auf eine nachhaltige Integrationsstrategie, dass wir sagen, ja, es gibt Sprachkurse und dann gibt es stabilere Beschäftigungsverhältnisse, bessere Beschäftigungsverhältnisse und vor allen Dingen höhere Erwerbstätigenquoten. Also wir liegen bei den anderen Geflüchteten in Europa an der Spitze und das liegt auch an den Sprachprogrammen. Also das ist eine absolut sinnvolle Strategie. Man würde sagen, in der Integrationskurs, der Basiskenntnisse vermittelt, steht am Anfang, also der Regel, ohne dass man parallel ein Beschäftigungsverhältnis hat.
Der dauert so vier bis sechs Monate.
Genau, der sollte nach 6 Monaten aber auch vorbei sein. Man sollte innerhalb von 4 Wochen den anbieten und dann geht es in den Arbeitsmarkt und dann bietet man parallel andere weiterführende Sprachprogramme an, parallel zur Beschäftigung. Das wäre der Königsweg.
Berufsbegleitend. Also denken Sie, dass die Berufssprachkurse, die ja bisher ja nur schwer zu kombinieren waren mit einer Arbeit, dass die ein Auslaufmodell sind? Die dauern ja bisweilen 2 Jahre oder länger, wo jemand auch nicht arbeiten kann.
Es hängt immer vom Einzelfall ab. Es kann sein, also nehmen wir an, es kommt eine Ärztin, ein Arzt und die können ihren Beruf nicht ausüben ohne deutsche Sprachkenntnisse, das ist vernünftig. Dann kann man sagen, okay, wir machen da ein konzentriertes, weiterführendes Sprachprogramm, möglichst schnell natürlich. Da kann das richtig sein. Und dann kann es viele andere Fälle geben, wo die Menschen schon arbeiten können.
In der IT-Branche zum Beispiel.
In der IT-Branche, da braucht man es entweder gar nicht. Oder wenn man es braucht, dann sind die Programme vielleicht berufsbegleitend sinnvoll. Also das hängt vom Einzelfall ab. Aber wir brauchen auf jeden Fall viel mehr berufsbegleitende Angebote, als wir gegenwärtig haben.
Haben Sie einen Überblick, wie viele berufsbegleitende Angebote es derzeit gibt und wie viele es bräuchte?
Naja, es ist so, dass wahrscheinlich 90% oder mehr als 90% der Angebote nicht berufsbegleitend sind. Und ich vermute, dass man in etwa der Hälfte der Fälle, also bei den weiterführenden Sprachprogrammen, arbeiten kann.
Schauen wir noch mal ganz kurz auf den Jobturbo. Können Sie da schon eine Zwischenbilanz ziehen?
Ja, also es geht bei dem Jobturbo, glaube ich, in erster Linie darum, dass die Arbeitsvermittlung gestärkt wird, die Betreuungsintensität. Die Leute können schon weiter Integrationskurse machen, aber man gibt nicht mehr den dritten Sprachkurs oder so. Wir sehen, also das hat im November etwa begonnen, vergangenen Jahres, seit Jahresbeginn, also saisonbereinigt, einen Anstieg der Beschäftigungszahlen. Wir haben jetzt knapp 10.000 Menschen, die jeden Monat neu eine Beschäftigung aufnehmen. Das ist etwa doppelt so viel wie in dem Vorjahresmonat. Aber es ist nicht so, dass dann innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr wir auf einmal bei einer Beschäftigungsquote von 50% stehen werden, sondern ich rechne damit, dass wir zum Jahresende zwischen 30 und wahrscheinlich 35% liegen werden.
Sagt Professor Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Mit ihm sprach ich über die Integration von Einwanderern in den Arbeitsmarkt und die Bedeutung von Sprache dafür. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gern.
Wie gut man im Job kommunizieren können muss. Das Sprachniveau, haben wir gerade gehört, ist so unterschiedlich wie die Berufe selbst. Gerade die höher Qualifizierten, die dringend gesuchten Ingenieure, Ärztinnen oder Architekten, die brauchen fundierte berufliche Sprachkenntnisse. Sonst passiert es nämlich, dass sie sich schnell von Hilfsjob zu Hilfsjob hangeln. Also erste Station, oft ein sogenannter Berufssprachkurs. Luise Sammann hat sich für uns in Berlin dazugesetzt und hat dabei hochmotivierte Zuwanderer kennengelernt.
Stift und Notizheft gezückt, Handy im Flugmodus. Iman Mohammed aus Ägypten ist bereit. In einem mit grauem Teppichboden ausgelegten Unterrichtsraum in Berlin-Reinickendorf sitzt sie mit 24 Frauen und Männern vor ihrem aufgeschlagenen Deutschbuch. Der 4-monatige Berufssprachkurs beim Bildungsträger Sekonos ist voll ausgebucht.
Ich habe in Ägypten als Architektin gearbeitet und ich musste jetzt in Deutschland auf Deutsch wieder arbeiten.
Mein Name ist Juliana, ich komme aus der Ukraine. Ich möchte eine Ausbildung machen als Zahnarzthelferin.
Mein Name ist Amrul Avde, ich komme aus Palästina. Mein Berufswunsch ist Bauingenieur.
Und dann geht es auch schon los. Lehrer Muid Lavi dimmt das Licht, projiziert einen Text an die Wand. Thema heute: die Willkommensmappe am neuen Arbeitsplatz. Während die Gruppe arbeitet, lässt Andreas Becher vom Träger Sekunus den Blick schweifen. Die Teilnehmenden vor ihm kommen aus Afghanistan, Syrien, Türkei, Ägypten, Kenia, Bulgarien und der Ukraine.
Unter diesen 25 Teilnehmern haben wir 10 Männer, 15 Frauen. Das ist auch so das, was üblich ist in den Berufssprachkursen, weil die Frauen doch eher so in die Sprachen noch gehen, weiter lernen wollen, bevor sie irgendwo ankommen. Die Männer in der Regel schon so mit B1 in der Tasche es auch einfacher haben, irgendwo auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen.
Auch im heutigen Kurs sind es vor allem männliche Teilnehmer, die schon Berufserfahrung in Deutschland gesammelt haben. David aus Israel arbeitete 2 Jahre bei einer Sicherheitsfirma, bevor er sich zum Berufssprachkurs anmeldete. Hamid, ein ernst blickender Afghane in der ersten Reihe, jobbte bei einem Logistikunternehmen.
Ich habe zuerst eine Gabelstaplerschein gemacht, dann ein paar Jahre im Lager gearbeitet.
Hauptsache schnell eigenes Geld verdienen, dachte sich Hamid nach seiner Ankunft in Deutschland. Genau so, wie man es von ihm erwartete. Doch nicht für alle sei der schnelle Einstieg in den Job die beste Lösung, betont Deutschlehrer Tlavi mit Blick auf die vor ihm sitzende Gruppe.
Ich habe hier eine Ärztin. Wie soll sie mit den Kunden, mit den Patienten sich unterhalten, wenn sie nicht die Sprache so richtig beherrscht? Das funktioniert nicht. Wie soll sie eine Diagnose erstellen? Ich habe eine Architektin. Wie soll sie dann mit den Kunden überhaupt sprechen?
Selbst das Zertifikat B2, das die Teilnehmenden nach 4 Monaten erhalten sollen, reiche für viele Berufe nicht aus, so Tlavi.
In manchen Bereichen wie Erziehung, Erzieherin, Kindergarten oder in der Schule, da verlangt man mittlerweile C1. Mit den Kindern zu spielen, würde auch B1 reichen, aber nicht, wenn ich die Kinder beobachten möchte und irgendwelche Berichte schreiben möchte.
Ohne ausreichende Sprachkenntnisse landeten viele in Hilfsjobs. Ein Aufstieg werde immer schwerer, je mehr Zeit verginge. Lehrer Tlavi weiß, wovon er spricht.
Ich habe diese Arbeit schon 2015, wo wir diese Welle hatten. Und da hatte ich eine Gruppe von Migranten, die irgendwie in den Arbeitsmarkt reingebracht werden müssen, so, ohne Deutsch. Ich muss sagen, wir haben es wirklich sehr gut hingekriegt, nicht bei allen, aber wir haben im Bereich Bau oder Fliesenleger, Teppichleger und so weiter, das haben wir gut hingekriegt, es hat funktioniert, aber das war leider für eine kurze Zeit, weil irgendwann kamen dann alle wieder zurück und hieß es so, bitte Deutsch.
Gabelstaplerfahrer Hamid aus Afghanistan nickt zustimmend. Diesen Satz bekam auch er immer wieder zu hören, wenn er sich nach Aufstiegsmöglichkeiten umsah.
Ja, habe ich gearbeitet. Aber da hat man immer gleiche Niveau. Man wird nicht mehr erreichen. So Mindestlohn immer.
Die Frage, was ist eine Willkommensmappe?
Als Lehrer Tlavi eine Frage stellt, gehen fast alle Finger in die Höhe. Typisch, meint Andreas Becher vom Kursanbieter Sekunus. Die hohe Motivation vieler Geflüchteter zeige sich schon bei den Anmeldungen.
Wenn wir neue Berufssprachkurse veröffentlichen, dann rennen sie uns die Bude regelrecht ein. Also insbesondere, wenn man von B2-Kursen redet, dann haben wir da oft innerhalb weniger Stunden die Kurse komplett ausgebucht. Wir können im Prinzip inzwischen alle Kurse immer in Vollbesetzung starten.
Auch eine Verdopplung des Angebots wäre kein Problem, glaubt Andreas Becher. Allein ein altbekanntes Problem hindert Träger daran, noch mehr potenzielle Fachkräfte fit für den deutschen Arbeitsmarkt zu machen. Es mangelt an Deutschlehrern.
Bei den unbesetzten Arbeitsstellen, die von den Unternehmen ausgeschrieben werden, da ist es ja noch klar, dass da auch Fachkräfte aus dem Ausland abhelfen können. Aber wie ist das eigentlich bei Berufen, die eine duale Ausbildung voraussetzen? Mechatroniker zum Beispiel, Schreinerin oder Steuerfachangestellte. Tatsächlich, auch da spielt das Ausland eine Rolle, wenn auch eine ziemlich kleine. Aber wer sich an einer deutschen Schule im Ausland hat ausbilden lassen, der kommt direkt mit einem deutschen Berufsabschluss her, ganz ohne lästige Anerkennungsbürokratie. Thomas Becker hat sich in Valencia in Südspanien mal angeschaut, wie die Ausbildung an einer deutschen Schule im Ausland funktioniert.
Nektarinenernte auf einer Plantage bei Valencia. Unter den sattgrünen Bäumchen an der spanischen Mittelmeerküste steht auch Yvette.
Ich bin 21 Jahre alt, ich komme gebürtig aus Lippstadt in NRW und ich lebe jetzt seit fast 2 Jahren in Spanien, in Valencia.
Yvette arbeitet bei Sanlúcar, 1993 in Spanien gegründet, mittlerweile ein internationales Unternehmen mit rund 4000 Mitarbeitern. 180 davon arbeiten in Ettlingen in Baden-Württemberg und versorgen so die deutschen Händler mit Obst und Gemüse. In Valencia lernen zurzeit 15 Azubis, 6 davon kommen aus Deutschland. Und alle besuchen hier eine deutsche Schule.
Die zuständige Schule für die Ausbildung ist die FEDA Madrid. Das ist eine deutsche Auslandsberufsschule, die eben aber neben Madrid auch einen Standort in Valencia hat. Und dort bieten sie nämlich großen Außenhandelsmanagement in Kooperation mit verschiedenen Unternehmen an.
So wie Yvette besuchen weltweit rund 82.000 Schüler deutsche Auslandsschulen. Die wenigsten davon allerdings machen eine Ausbildung, erklärt Heike Toledo von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, der Behörde, die weltweit 135 Auslandsschulen betreut. Bisher ist es schwierig, ausländische Schüler von einer deutschen Ausbildung zu überzeugen, so Toledo.
Das sind keine so großen Zahlen, weil ja wir immer noch zu kämpfen haben, dass eine duale Berufsausbildung in vielen Ländern einfach das Klischee hat, dass es eine minderwertige Ausbildung ist, weil sie das immer in ihrem Land vergleichen. Also das ist schon eine Ausnahme hier in Europa, vor allen Dingen in Deutschland, eine duale Ausbildung zu bekommen.
Die duale Ausbildung im Ausland also auch ein Imageproblem. Aber nicht überall. Beispiel Brasilien.
Mein Name ist Jan Detmering. Ich bin Berufsschulleiter am Colégio Humboldt in Sao Paulo.
In seiner Schule im Süden Brasiliens sind zurzeit 43 Schüler in der 2-jährigen Berufsschulausbildung. Alles kaufmännische Berufe.
Insgesamt kann man sagen, dass die Berufsschulen im Ausland alle in diesem Alter ungefähr sich befinden. 40 Jahre berufliche Ausbildung im Ausland. Es sind hervorragende Strukturen vorhanden, um junge Menschen auszubilden und in den multinationalen Unternehmen dann auch manchmal innerhalb des Unternehmens nach Deutschland zu vermitteln, manchmal eben auch eine Arbeitsaufnahme zu ermöglichen in anderen Unternehmen in Deutschland.
Wenn die Auslandsschulen in Zukunft einen spürbaren Beitrag gegen den Fachkräftemangel leisten sollen, sieht Detmering neben den diplomatischen Vertretungen vor allem die Handelskammern im Ausland in der Verantwortung.
Wichtig wäre aus meiner Sicht, dass die AHKs, die Vertretungen des DIHK im Ausland, an einem Strang ziehen, gemeinsam mit den beruflichen Schulen, die auf jeden Fall in den Startlöchern stehen, um da mitzuhelfen.
Doch was schon innerhalb Deutschlands oft schwierig ist, eine einheitliche Organisation der Bildung, beispielsweise in jedem Bundesland anerkannte Bildungsabschlüsse, ist im Ausland noch komplizierter. Denn hier hat das Außenministerium das Sagen und finanziert die Schulen im laufenden Jahr mit rund 290 Millionen Euro. Doch es muss sich mit den Ländern, die für die Bildung zuständig sind, koordinieren. Das ist die Aufgabe von Thomas Mayer. Er ist der Ländervorsitzende des Bund-Länder-Ausschusses für schulische Arbeit im Ausland.
Die Aufgabe der Finanzierung und der politischen Steuerung obliegt laut Grundgesetz eindeutig dem Auswärtigen Amt, also der Bundesseite. Aber was ich sagen kann, ist, dass auch in Zeiten von Lehrermangel die Länder immer bereit sind, Lehrkräfte für den deutschen Auslandsschuldienst zu beurlauben. Aber es ist für uns eben wichtig, wir sind gemeinsam verantwortlich für das Auslandsschulwesen, zusammen mit dem Bund. Und deshalb ist uns diese Unterstützung auch sehr wertvoll.
Lehrer aus Deutschland haben auch Yvette in ihren 2 Jahren in Valencia unterrichtet. Wie viele Azubis von Auslandsschulen später tatsächlich in Deutschland arbeiten und so den Fachkräftemangel lindern, dazu gibt es keine offiziellen Zahlen. Von den 6 der deutschen Azubis aus ihrem Jahrgang wollen 3 in die Heimat für ein duales Studium zurückkehren. Eine Rückkehrerquote von immerhin 20%.
Thomas Becker über duale Ausbildung an deutschen Schulen im Ausland. Das zum Ausstieg von Campus und Karriere für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Leonard Ameln. Machen Sie es gut. Auf bald.